Okay, Vajrapani. Der Bodhisattva der Energie, der Bodhisattva der Tatkraft, auch des Durchbrechens. Ihr werdet sicherlich bemerkt haben, Bhante bewegt sich sehr langsam. Und Bhante bewegt sich schon seit Jahrzehnten sehr langsam. Das hat also nicht damit zu tun, dass Bhante 70 wird, dass man denkt, naja, der wird halt ein bisschen älter. Bhante ist sehr gezügelt, ja, sehr achtsam, sehr beherrscht. Und das wohlgemerkt sind natürlich jetzt positive Worte. Ja. Er ist extrem selbst beherrscht. Ich habe immer wieder das Gefühl, Bhante verschwendet keinen Moment, ja, verschwendet keinen Tropfen Energie. Und das kann ihn auch sehr unscheinbar machen. Ne? Seine sehr, sehr unspektakuläre Art und Weise zu leben. Aber manchmal auch nicht. Also für mich... Für mich ist Bhante wie ein Hochofen. Ja? Der gibt die Wärme, aber eigentlich kann man höchstens ahnen, was sich im Inneren abspielt. Ja? Sehr langsam, sehr ruhig, sehr gezielt. Keine spektakulären Statements, keine großen Auftritte. Und dann ab und zu, ja, geht die Tür auf. Und die Flammen sind also ganz kurz zu sehen. Ja? Ich erinnere mich da an einen... ein Gedicht, das er las. Und die letzte Zeile geht: Burn like a fire for men. Ja? Brenn wie ein Feuer für die Menschen. Und er las das Gedicht. Und die letzte Zeile, ich kann das natürlich auch nicht nachmachen, ich bin nicht Bhante, aber er kam rüber und sagte: Burn like a fire for men. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste so zurückgehen. Ja? Also diese Hitze, die einen Moment rauskam aus diesem Hochofen, ja? Dass er ganz kurz mal die Türen aufmachte, nur für den Fall, dass wir vergessen hatten, dass sich eine immense Hitze verbirgt, ja, im Inneren. Angeblich, nicht angeblich, ich habe gehört von Pranyamata, einer Ordensfrau in Indien, dass Bhante in den Anfangsjahren seiner buddhistischen Zeit in Indien sehr viel feuriger war. Ne? War natürlich auch noch viel jünger, ich meine, da hat das schon einen Effekt. Viel lebendiger, und seine Intensität, die man eigentlich erst nach einer Weile spüren kann bei Bhante oft, die war offensichtlicher. Ne? Und heute ist es eigentlich eher sehr kontrolliert. Einer der Aspekte dieses kontinuierlichen, kontrollierten, beherrschten Umgehens mit Energie ist die Tatsache, dass Bhante ein Arbeitspensum hat, das können uns die meisten von uns überhaupt nicht vorstellen und könnten es garantiert nicht nachmachen. Das kann ich euch versprechen. Ja? Ich bin sicher, dass die meisten von euch nicht das Arbeitspensum von Bhante eine Woche durchhalten würden. Ja? Da bin ich mir ganz sicher. Er hat also keinen freien Tag zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele von euch keinen freien Tag haben in eurer Arbeit oder was immer ihr macht. Bhante hat also keine Sonntage oder kein Wochenende. Er arbeitet einfach weiter, hat ein Pensum, das ich euch eben beschrieb, und das hat er jeden Tag, und da gibt es also kaum Unterbrechungen. Und er sagt also auch jetzt zu mir, dass jetzt der Aufenthalt hier mit uns für ihn also einfach ein sehr schöner Urlaub. Ne? Ich meine, das ist halt auch entspannter für ihn. Er sagte, alles das, was nicht intensives Schreiben am Schreibtisch ist, das ist für ihn Urlaub. Und er hat auch mal gesagt, dass es eigentlich nur noch einen Menschen gibt in der Bewegung, nämlich Lokamitra, der Hauptverantwortliche in Indien, der ein immenses Arbeitspensum hat, dass er nach Lokamitra noch die meiste Arbeit in der FEBO hat. Kleines Beispiel davon, 1956, nachdem dieser große indische Anführer der Unberührbaren, Dr. Ambedkar, ursprünglich, also urplötzlich starb, nach nur 6 Wochen nach diesen großen Zeremonien, ist Bhante also hingegangen und hat versucht, seinen ja tief betroffenen und sehr, sehr traurigen, am Boden zerstörten Anhängern einfach beizustehen. Und in Indien leben viele Menschen. Da kann man nicht auf eine große Versammlung gehen, einen Vortrag geben und hat alle Leute erreicht, die man zu erreichen hat. Er hat sich also dann innerhalb von 4 Tagen in der ganzen Stadt von Nagpur, einer Millionenstadt, Vorträge gegeben. Und er hat also im Nachhinein gerechnet, dass er in diesen 4 Tagen 40 Vorträge gegeben hat. Und als wenn das noch nicht schwer genug wäre, müsst ihr euch noch vorstellen, dass in Indien, für diejenigen, die von euch da waren, die wissen natürlich direkt, was ich meine, Dinge gehen nicht so reibungslos. Ne? Ich sage am besten gar nicht mehr dazu, es ist sehr schwierig. Ja. Ein weiterer Aspekt von Vajrapani ist aber auch das Durchbrechen. Man kann schon sagen, das zornvolle Bersten, ja? Das zornvolle Bersten von geistigen Hindernissen. Und Bhante kann auch das, ja? kann auch sich so sozusagen geben, ja? So sich zeigen. Und er wagt zu kritisieren, was auch in der buddhistischen Welt noch nicht sehr verbreitet ist, ja? Zu kritisieren. Kreativ, konstruktiv, mit Metta zu kritisieren, zu sagen, ich glaube, du machst einen Fehler. Ja? Und das sogar sehr deutlich auszudrücken. Er hat also den Unterschied zwischen Hass und Zorn verstanden. Ja? Und er scheut sich nicht zu zerstören, das, was schlecht ist, damit Leute das entfalten können, was gut ist. Und wer also in Bhante den flammenlodernden Vajrapani kennenlernen will, dem empfehle ich als Lektüre Protestant Buddhism oder aber auch einen kurzen Ausschnitt, den ich jetzt vorlese, das ist den ganzen Artikel Idols of the Marketplace. Das ist ein ganz kurzer Artikel, den er vor, ich glaube, einem Jahr in Golden Drum geschrieben hat. Ich lese euch einen Ausschnitt daraus vor, einfach um so ein Gespür dafür zu geben, wie Bhante sich sozusagen zornvoll manifestieren kann, kann man sagen. Und er spricht von Feminisierung. Er qualifiziert das nicht weiter, aber nur zum Verständnis für uns, dass damit nicht automatisch die ganze Frauenbewegung oder jede Feministin oder gemeint ist, sondern eine ganz spezifische Variation dieser Bewegung. So. Der Philosoph Sir Francis Bacon bezeichnete die tiefliegenden Einschränkungen und Begrenzungen des menschlichen Geistes als Götzenbilder, ja, Idols. Götzenbild. Ein Götzenbild war eine falsche Gottheit, die anstelle der Wahrheit aufgestellt und verehrt wurde. In den letzten Jahren hat man in Amerika einige besonders missgestaltete Götzenbilder aufgestellt und westliche Buddhisten sind nun eingeladen, auf die Knie zu fallen und sie anzubeten. Wer dies nicht tut, läuft Gefahr, als nicht progressiv, reaktionär oder gar als nicht buddhistisch gebrandmarkt zu werden. Und jetzt lese ich, wie gesagt, einen davon vor. Feminisierung bedeutet in Wirklichkeit, den Buddha nach dem Abbild jenes Lieblings der Frauenzeitschriften, des neuen Mannes, umzumodeln. Mit seiner viel erwähnten Verletzlichkeit, seinen rührenden Versuchen, häuslich zu werden, und seiner lächerlichen emotionalen Abhängigkeit zu Frauen. Und so soll auch der Buddhismus entsprechend umgemodelt werden. Dies bedeutet, einen netten Buddhismus zu kreieren. Eine harmlos unschädliche Lehre ohne Herausforderung, in der kein Platz ist für Initiative, Kühnheit, Wagemut, Courage, Abenteuer oder Unternehmungsgeist oder irgendeine der Eigenschaften und Tugenden, die eher typisch männlich sind. Dies wäre ein Buddhismus für Eunuchen statt Männern und würde der Mehrzahl der Frauen auch wahrscheinlich auch nicht gefallen. Lasst uns daher den Hammer der rechten Ansicht schwingen und dieses Götzenbild in Schutt und Asche verwandeln, so sehr es momentan auch in Mode sein mag.